Herzlich willkommen zu HSV, meine Frau! Wir schreiben die Folge 59 und wie ihr schon vielleicht gehört habt, ist einer nicht mit dabei, aber erstmal fangen wir an. Mit dabei ist Kai.
Moin Moin.
Bones.
Hallöchen.
Gato, das bin ich, ist auch mit dabei. Und Stübi, der ist nicht mit dabei. Unser Captain, der hier eigentlich immer Struktur reinbringt, deswegen sind wir sehr gespannt, wie es laufen wird ohne ihn. Der ist nämlich in Dubai momentan, bis zum Samstag, wenn ich da richtig liege.
Ja. Interessanter Scouting-Markt da.
Ja, wir hoffen, er scoutet mal ein paar Talente oder holt ein paar Sponsoren an Bord, das wäre vielleicht mal viel wichtiger.
Emirates da fleißig am Verhandeln. Bones, was sagst du da? Also, da gibt's ja gleich...
Ja, das ist eine andere Geschichte. Zwar geht es, hat sich der Hamburger...
Ja, ich würde sagen, wir steigen erstmal mal ganz kurz mit dem Vergangenen ein erstmal und dann mit den Sponsorenfakten später. Also alles heute sehr spontan. Erstmal DFB-Pokal, ne? Wie habt ihr das DFB-Pokalspiel gesehen? Was könnt ihr dazu sagen?
Ja, überragend, ne? Also jetzt das Spiel erneut hinten die Null gehalten, finde ich sehr solide runtergespielt den Stiefel und gerade auch mit der Auslosung jetzt gegen Nürnberg zu Hause ist da absolut was drin bei uns. Ich weiß nicht, wie viel das in die Kassen gespült hat wieder, aber zumindest sportlich hat es ja auch nochmal einen Push gegeben dadurch. Gute Zeiten. Hat gebockt diese Woche, muss man sagen.
Also ich habe das Spiel auch gesehen gegen Wiesbaden auf irgendeinem iranischen Kanal und es war, ich dachte schon, okay, sie geben es echt aus der Hand, denn nach dem 0:1 durch Lasogga hat der HSV aus irgendeinem Grund nachgelassen und hat so die Viertelstunde vor und nach der Pause echt zu tun gehabt, dass sie sich nicht das 1:1 fangen. Da hatte echt Pollersbeck 1:2 gute Aktion und man muss dann sagen, mit dem zweiten Tor von Lasogga, mit dem 2:0, war das Spiel auch mehr oder weniger gelaufen und hat eventuell eine drohende Verlängerung auch relativ früh dem gar ausgemacht und man ist ja relativ sicher nach Hause.
Unterm Strich kann man sagen, wir sind einfach eine Runde weiter. Gefühlte Pflichtaufgabe und jetzt geht es gegen Nürnberg und die Auslosung, ja, würde ich sagen, spielt uns absolut in die Karten. Geiler geht's nicht. Zu Hause gegen Nürnberg muss man sagen, nicht der absolute Top-Gegner und wenn wir eine Runde weiter kämen würden, wären wir auch schon im Viertelfinale und dann wird's auch richtig Kohle geben. Und Europa ist näher, als man denkt, sage ich immer.
Ja, ich glaube auch vor allen Dingen mega interessant, dass die Spieler mal da die Möglichkeit haben, gegen Erstliga-Profis sich zu beweisen. Jetzt in der zweiten Liga war das schon ein guter Gradmesser mit Köln, aber jetzt gerade gegen Nürnberg wirst du dann sehen, wer da sozusagen auch noch die Power in der ersten Liga in Zukunft hat, sich durchzusetzen. Gerade so ein Santos sehe ich ja in der zweiten Liga immer schon überragend, aber ist für mich ein ganz, ganz klarer Erstligaspieler, genauso wie ich andere Spieler noch die Erstligatauglichkeit abschreibe. Also da sage ich, total cool, sich da an das Niveau hoffentlich anpassen zu können, sogar dann das übertrumpfen zu können und dann noch selbstbewusster gegen die Gegner in der zweiten Liga agieren zu können.
Ja, ich würde sagen, die hauen wir weg, gibt's gar nichts. Und in der momentanen Form ist sowieso nur Bayern oder Dortmund gefährlich. Wie letztes Jahr auch. Und dann war ja noch das Spiel gegen Köln. Wir haben ja eine Sprachnachricht reinbekommen von Stübi. Und ich würde sagen, da hören wir mal ganz kurz rein.
Moin Jungs, ich brauche nochmal die letzten Euro von meinem Datenpaket auf, um euch meine Gedanken zum HSV-Spiel zu schicken. Ich habe das Ding im Flugzeug geguckt, leicht ruckelig, aber es hat ausgereicht, um zu erkennen, dass Orel Mangala der beste Spieler der zweiten Liga ist. Punkt. Vor Terodde, 13 Tore, scheißegal. Mangala ist der ganzen Liga dermaßen überlegen, gewinnt quasi jeden Defensiv-Zweikampf, ist offensiv kreativ, hat richtig gute Ideen mit dem Pass, die Ballannahme ist quasi perfekt. Es ist einfach wirklich ein Genuss, dem Typen zuzugucken. Und ich meine, die ganzen positiven Sachen, Douglas Santos, das ist auch euer erster Treffer, werdet ihr alles schon ordentlich abgefeiert haben, bin ich mir sicher. Deswegen, ja, vielleicht gibt es noch mal eine kleine Diskussionsanregung von mir. Ich persönlich finde, dass zum Beispiel ein Holpi sich hinter Mangala versteckt. Geht richtig unter. Und wo ist der Holpi aus der letzten Saison, der permanent Tore geschossen hat? Den wollen wir wieder sehen. Nicht nur, weil, Gato, du weißt es, wir permanent Geld darauf setzen, dass er ein Tor schießt, weil wir das irgendwie gewöhnt sind aus der Rückrunde der letzten Saison, sondern auch, weil es einfach sein muss. Der HSV muss unberechenbar bleiben und jetzt kann man sich auf Mangala fokussieren und das ist zu einfach. Moment, ich muss mal kurz unterbrechen.
Na gut, soweit so gut. Die zweite Sprachnachricht haben wir noch nicht bekommen. Vielleicht kommt da gleich noch was im Laufe der Sendung.
Kann man ja nur recht geben. Ne? Also ich finde im Moment, die Defensive ist eine 1+ mit Sternchen. Da muss man sich auch nochmal bei Titz bedanken, der das ja nach der katastrophalen Niederlage absolut stabilisiert hat. Schon unter ihm ging das dann los. Wolf hat das dann nahtlos weitergeführt und auch da übrigens auch mal ein Lob selber an die Mannschaft, die es ja dann geschafft hat, mit zwei verschiedenen Trainern sich so zu organisieren, dass die Stabilität auch erhalten bleibt. Das muss dann ja auch aus der Mannschaft heraus funktionieren und ich finde auch vorne mittlerweile, das kann man dann total Wolf ankreiden und nicht Titz, läuft es ja auch. Er hat da die Karte total richtig ausgespielt mit Lasogga, dass er ihn gebracht hat, war der entscheidende Kniff, um jetzt auch die Tore zu erzielen. Und wie komme ich darauf? Weil wir sind im Moment offensiv mit Lasogga exzellent aufgestellt, wir sind eher defensive überragend. Die einzigen, die jetzt hinterherlaufen, sehe ich genauso wie Stübi, sind im Moment Holtby und Hunt, die, wo du immer wieder erkennst, dass diese finalen Pässe in die gegnerische Abwehr rein, die funktionieren im Moment noch nicht. Das ist das Manko schon während der gesamten Saison. Ich finde, Hunt fängt sich jetzt so langsam, aber Holtby läuft dem Ganzen schon wirklich lange Zeit hinterher und deswegen müssen die Stürmer da auch immer nur aufs Abprallern und Abstaubern und Flanken ihre Tore verwerten, aber so richtig einen auf den Fuß gelegt bekommen sie im Moment noch nicht und das ist etwas, wo noch Luft nach oben ist.
Ja, also ich finde auch, dass die Defensive stand unter Titz auch schon. Ich finde jetzt auch, dass wir offensiv mehr Chancen erspielt haben als in den letzten Spielen. Das kann ich auch deutlich einen Haken hintermachen. Ist, denke ich, auch wahrscheinlich Wolf geschuldet im Positiven. Wenn wir jetzt mal auf die einzelnen Spiele eingehen, was ich schon gesagt habe, Lasogga, du musst ihn lieben, du musst ihn hassen, so gefühlt. Also er ist eigentlich jetzt gegen Köln, hätte er das Tor nicht geschossen, wäre es kein gutes Spiel gewesen von ihm, in meinen Augen. Aber man muss sagen, er hat das Tor geschossen, er steht da, wo ein Stürmer ist und wahrscheinlich wäre ein Hand als Stürmer da gewesen oder wer auch immer, der hätte da nicht gestanden und wir hätten nur 0 gespielt. Also ich kann nur sagen, Lasogga ist einfach echt unberechenbar überragend und wenn er die Dinger macht, dann ist er tatsächlich die Lebensversicherung und ja, also für mich gibt's da auch ein klares Go für Lasogga, ein Schmunzeln. Aber Lasogga ist Lasogga und er macht die Dinger einfach rein, das ist geil.
Also ich finde auch, dass unter Wolf der HSV auch viel mehr konstruktive Ruhe ausstrahlt. Also es wirkt nicht mehr so planlos, es wirkt wirklich, die Jungs haben Plan, aber dass sie auch genau wissen, okay, wir müssen jetzt hier nicht auf Gedeih und Verderb das Spiel runterspielen, was uns vorgegeben wird. Wir warten einfach auf die Lücke und dann passt das schon. Zu Pollersbeck, ich finde, Wolf hat ihn ja jetzt wieder ein bisschen zurückgezogen, sprich nicht mal als, sag ich mal, fast Innenverteidiger, sondern auch mehr wieder in das Torwartspiel zurückgezogen. Und das tut dem ganzen Aufbauspiel, finde ich, viel mehr gut, dass du halt nicht mehr so Angst hast vor einem eventuellen Weitschusstor. Und Holtby, das muss man dann wirklich sagen, mit dem Weggang von Titz ist er jetzt auch wieder abgetaucht. Ne? Also er hat jetzt immer Oberwasser gehabt, seit Titz da war. Und sofort nach dem Abgang taucht er irgendwie wieder unter. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ob das der einzige Mensch ist, der ihn irgendwie zuflüstern kann, was er eigentlich drauf hat.
Man ja, Holtby geht mir ein bisschen auch auf den Sack, muss ich sagen, weil er spielt gut, aber ja. Wir haben irgendwie, glaube ich, erneut wieder 50 Euro gewettet, dass er trifft und HSV gewinnt. Die Quote war einfach zu geil. Aber er war unsichtbar, muss man sagen. Ja. Also manchmal ist es auch positiv, wenn man unsichtbar ist, dass er das Spiel ordnet, aber er war leider neben Mangala fällt er ab, den Stübi in meinen Augen völlig zu Recht. Überragendes Spiel. Es ist unglaublich schön, ihm zuzugucken. Ich muss dir, Kai, bei einer Personalie widersprechen, bei Hunt. Und zwar sehe ich da die erste Halbzeit genauso wie du. Das war kurz vor Frechheit. Aber zweite Halbzeit, finde ich, spielt er, hat er sich deutlich gesteigert und hat da echt richtig gute Pässe gespielt, sodass man, was man für ihn erwartet, so vielleicht mal den Move, den Pass, den nicht jeder Zweitligaspieler spielen kann, das was dann auch so ein bisschen einen Unterschied ausmacht. Und da wünsche ich mir eigentlich, dass er so wie in der zweiten Halbzeit das gesamte Spiel spielt, weil dann ist er unverzichtbar für uns und dann gewinnen wir halt auch. Und
ja, also ich kann mich dem Lob hier auch nur anschließen, möchte es nochmal verstärken. Wir sind auf Platz 1 und haben jetzt wirklich in letzter Zeit überragend verteidigt. Ne? Und speziell da nochmal die Kontersicherung, die wir auch damals angesprochen hatten, ist überragend. Denn man muss sich mal vorstellen, es ist ja nicht so, dass wir hinten drin stehen, die Zweikämpfe gewinnen und der Gegner anrennt, sondern wir spielen ja eigentlich sind immer viel im Ballbesitz, spielen immer nach vorne und dann kommt es eben nicht darauf an, wie du verteidigst, wenn dein Gegner den Ball hat, sondern wie du verteidigst bei Ballverlust. Und das ist uns einfach gelungen, im Vergleich zu den ersten Saisonspielen mega gut aufzustellen. Also eine andere Mannschaft, die schon so oft zu Null gespielt hätte, da würde man von einer Festung sprechen, da würde man von Atletico Madrid sprechen. Und da kann man dann auch mal so Spieler loben, finde ich. Das ist jetzt der richtige Moment, wie Holtby, Hunt, die dann vielleicht, wenn sie mal nicht so viele Ballaktionen haben, einfach die Räume gut zustellen, viel nach hinten arbeiten und dadurch vorne nicht so in Erscheinung treten können. Oder auch ein Sakai, den wir oft kritisiert haben. Die sollen ja auch Lob bekommen, wenn sie gut spielen. Mitgefangen, mitgehangen im positiven Sinne. Die Abwehr steht. Das ist dann auch indirekt auch ein Anteil von Sakai, den wir oft einen auf den Deckel geben. Und wie gesagt, aber, da komme ich aber zum nächsten Lob. Es ist doch geisteskrank, wirklich geisteskrank, wenn einer es wirklich noch wagt, La Soga irgendwas abzusprechen. Also das ist für mich so diese Anspruchshaltung, die viel zu hoch ist. La Soga hat diesen Verein, der steht für mich mittlerweile über Uwe Seeler. Der hat diesen Verein seit dreimal gefühlt vom Abstieg gerettet. Wir wären ohne La Sogas Tore, ohne seine Tore, wären wir auf dem Abstiegsplatz in der zweiten Liga. Was zur Hölle will man denn noch mehr verlangen von so einem Spieler? Also soll der jetzt Fallrückzieher-Tore schießen? Wenn das verlangt, das ist doch die völlig falsche Anspruchshaltung. Und was interessiert mich, ob ein Spieler in der ersten Liga 10 Tore schießt, 20 Tore schießt oder kein Tor schießt? Wir sind in der zweiten Liga im Überlebenskampf darum, irgendwie den Aufstieg zu schaffen. Und La Soga ist der einzige Spieler, der uns hier permanent Spiel für Spiel den Arsch rettet. Und da war was? Also das allerletzte, was man im Moment zu kritisieren hat, ist La Soga. Da kannst du Danke sagen, ihm die Füße küssen, fragen, ob man noch irgendwas tun kann, dass er beim nächsten Spiel wieder so viel Bock hat wie sonst und sich ein La Soga-Trikot anziehen. Also das ist für mich unverständlich, wie man meckern kann, wenn einer einen permanent den Arsch rettet. Und ohne den wären wir schon vor 5 Jahren abgestiegen, mehrmals abgestiegen. Und er hält dem HSV, er ist noch eine treue Seele, er ist HSV durch und durch, er hat nie gemurkst, als er auf der Bank saß, er freut sich, die Fans lieben ihn. Was will man mehr, frage ich mich. Was will man mehr in der Situation?
Dein nächstes Geburtstagsgeschenk ist auf jeden Fall ein La Soga-Trikot. Ja. So viel steht fest.
Ob der fett ist, ich will den jetzt auch gar nicht schlecht reden, weil das ist...
Naja, er ist fit. Einfach viele Muskeln. Und ein geiler Typ, muss man sagen. Ja. Aber bei uns, wie siehst du La Soga?
Also an dieser Stelle erstmal noch Glückwunsch an Uwe Seeler. Da hatte nämlich am Montagabend Geburtstag und da gab es nochmal einen schönen Heimsieg.
Happy Birthday.
Die Saison muss er nicht leiden. Zu La Soga, er ist für mich halt der Cristiano Ronaldo der zweiten Ligas Europas.
Uwe Seeler, Cristiano Ronaldo.
Den kannst du in den unterklassigen Ligen. England, 14 Tore, 15 Tore letztes Jahr. Er trifft es dieses Jahr auf jeden Fall wieder zweistellig. Da, wo nur gehackt und gerumpelt wird, da musst du La Soga einfach in den Sturm stellen. Er piekt da irgendwas rein. Sobald es in die Elitenklassen der Länder geht, da musst du den einfach rausschmeißen aus dem Verein, weil spielerisch ist das leider unter aller Kanone. Für die zweite Liga reicht es. Er steht da, wie man in den 90ern gesagt hat und wie du auch gesagt hast, wo ein Stürmer stehen muss, wenn der Ball irgendwo abprallt und wo du dann halt um meinetwegen auch in der 86. stehen musst, wenn du keine Luft mehr hast, um zurückzulaufen. Dafür ist er richtig, richtig geil und er wird uns auch auf jeden Fall mit seinen 25 Toren, glaube ich, in Liga 1 schießen. Aber ich hoffe, dass irgendein willenloser Verein aus England kommt und ihn uns für 20 Millionen abkauft, weil in der Liga wird er uns leider aus meiner Sicht nicht weiterhelfen.
Aber das ist genau das, was, glaube ich, so ein bisschen der allgemeine Fehler in den letzten Jahren beim HSV war, dass diese Anspruchsdenke immer nur nach oben gerichtet war. Also du hast immer in der ersten Liga war es immer der Europapokal, von dem wir gesprochen haben. In der zweiten Liga war es sofort, was passiert eigentlich, sind alle Spieler erstligareif? Und ich glaube, Hoffmann hat es bei Sky 90 jetzt im Interview auch erwähnt. Natürlich, wenn du aus der ersten Liga mit Titz absteigst, wünscht sich jeder, dass es so eine Geschichte wie mit Streich ist. Du steigst mit dem Trainer ab und steigst wieder auf. Nur viel häufiger ist es der Fall, dass du mit dem Trainer absteigst und dann in der zweiten Liga, das ist viel häufiger passiert als der Wiederaufstieg, die Vereine dann im Mittelmaß versandet sind und der Trainer gehen musste, als man irgendwie gar keine Chance mehr auf dem Aufstieg hatte. Und das zu erkennen und eben auch mal nach unten zu gucken und zu sagen, demütig zu sagen, pass mal auf, wir können hier nicht immer nur träumen, was wir machen müssen, um hier irgendwie langfristig wieder in den Europapokal zu kommen, sondern wir müssen jetzt erstmal unseren Arsch retten und die Entwicklung zeigt im Moment nach unten dahin, dass wir unsere Ziele verpassen und dann auch mal sich nicht wegzuducken und zu sagen, das ist moralisch nicht in Ordnung, so wurde es dann auch von ihm argumentiert, kann ich absolut nachvollziehen. Und das Gleiche bei La Soga. Was interessiert denn die erste Liga. Lasst uns doch von Spiel zu Spiel denken. Die Köpfe der Spieler dürfen auch gar nicht langfristig ausgelegt sein, sondern mit Demut immer ans nächste Spiel gehen, den Gegner vor Augen haben. Alles andere lenkt doch die Spieler auch nur ab. Und das wird von außen, werden so viele Themen immer an die Mannschaft rangetragen. Und in Hamburg geht es immer nur darum, an den übernächsten Schritt zu denken. Und ich glaube, das war in den letzten Jahren wirklich immer so das Ding, was alle verwirrt hat. Und das macht Hannes Wolf jetzt, glaube ich, gut, der da von Spiel zu Spiel denken will und die Spieler mal auf eine Sache fokussiert. Und,
ja, absolut. Also ich finde noch, um da ganz kurz mal einzuhaken, mit Titz war man ja jetzt, man hat das Ziel ja nicht verfehlt. Man war ja auch auf Platz 4 und war sehr nah dran. Also da tut man vielleicht so ein bisschen Unrecht. Aber klar, Wolf jetzt neuer Impuls und bis jetzt geht der Plan auf. Die Kritik in der letzten Folge richtet sich auch nur gegen Titz oder gegen Wolf, sondern auch nur gegen die Entscheidung von Hoffmann, dass die sehr willkürlich und machtbesessen sind. Aber das haben wir ja schon ausführlich diskutiert und bin ich mal gespannt, wie sich das jetzt in den nächsten Zeit auch noch weiterentwickelt.
Ja, ich finde auch, wir haben ja super viel Feedback bekommen, auch auf deine Meinung, Gato. Und ich muss sagen, einzelne Leute haben da gesagt, die Kritik, das kann man nicht machen. Man kennt ihn noch gar nicht, man stellt ihn jetzt bloß. Sehe ich gar nicht. Ich fand das super, dass du da deine Meinung geäußert hast. Ich finde auch, dass sowas in den Verträgen und Gehältern des Managements eingepreist ist. Ne? Also, dass sie, die kriegen irrsinnige Summen, weil sie eben Personen des öffentlichen Lebens sind und sich mit der Kritik auseinanderzusetzen haben. Und da sind Leute mit einem dünnen Fell, die sich da persönlich angegriffen fühlen von so einer Kritik, auch gar nicht richtig. Und dafür werden sie auch bezahlt, um sowas auszuhalten. Und also werden auch genauso wie die Trainer, damit möchte ich mal auch den Leuten das jetzt mal aus meiner Sicht erzählen, auch in den Verträgen der Trainer ist eingepreist, dass du nicht deinen Vertrag jetzt irgendwie 4, 5, 10 Jahre hast, sondern du hast eben hohe Gehälter, weil eben auch das Risiko so hoch ist, dass du quasi schnell entlassen werden kannst. Und das ist in dem Geschäft ganz normal. Man hat jetzt gesehen, Hoffmann und Armin Fee, Hoffmann hat Armin Fee damals entlassen. Die können sich die Hand geben, die sind völlig fein miteinander. Es war damals auch nicht nur Hoffmanns Entscheidung, aber das ist im Fußballbusiness ganz normal, dass sich Leute dann gegenseitig auch voneinander trennen, auch öfter voneinander trennen. Und da wird mittlerweile super professionell mit umgegangen. Da will keiner sein Gesicht verlieren, weil die Leute untereinander auch reden. Und gerade bei Titz, es gab seltene Trainerentlassungen, die eigentlich so sauber waren. Ne? Seine Co-Trainer wurden übernommen. Es wurde oft vorher mit Titz kommuniziert. Er war dann, hat seinen eigenen Kopf durchgesetzt, was ja auch okay ist, dass er da keine politischen Entscheidungen treffen wollte, sondern sein Ding, aber dass er dann seinen Kopf auch hinhalten muss, wenn er sein Ding durchsetzt und das nicht ganz so funktioniert und die Leute nicht überzeugt, das ist dann ja auch verständlich. Insofern nochmal, weil wichtig, das kam jetzt ja erst im Nachhinein raus, auch durch die Interviews, das ist alles sauber abgelaufen, keiner hat sein Gesicht verloren, alle können noch miteinander fein umgehen und das Gleiche gilt ja auch für die Spieler. Es ist ja so, viele denken ja auch heutzutage mit den Spielern, du wächst zusammen auf, hast ein Team, steigst dann zusammen in die ersten Mannschaften auf und dann ist es blöd, wenn einer die Gang verlässt. So ist es ja nicht. Also die Spieler, das ist ja Gang und Gäbe, dass sie hin und her wechseln. Als Mario Götze damals von Dortmund zu Bayern gegangen ist, da war ja jetzt nicht die Mannschaft beleidigt, sondern da gab es einmal, scheiße, wir haben einen guten Spieler verloren, Handshake, und dann hat man sich bei Bayern auch wieder in den Arm genommen, als man gegeneinander gespielt hat. Und ganz im Gegenteil, die Spieler freuen sich, wenn sie gute neue Spieler dazu bekommen und ärgern sich, dass Spieler gehen, aber persönlich nimmt das einer dem anderen eigentlich in dieser Branche nicht übel. Das ist einfach normal, gang und gäbe, und so ist es bei den Trainern, Managern und auch allen, und das wurde jetzt eindrucksvoll auch nochmal von Armin Fee und Hoffmann so belegt. Das, da können die drüber lachen. Die lachen sich mittlerweile tot,
wie viele Leute. Das sind auch Profis, ne? Die Kameras sind an, das sind Profis. Da wird sich schön angelächelt, Handshake, die Welt ist gut. Und ich habe andere Meinung. Ich sehe das nicht so positiv mit Hoffmann. Aber gut, da können wir zu gegebenen Zeit ja nochmal immer drüber diskutieren. Wenn mal der nächste, in Anführungsstrichen, Vorfall passiert, was dann ist. Also Hoffmann, klar, kann sich gut verkaufen, aber ich denke, dass das alles sehr, sehr kritisch zu sehen ist. Aber gut, der kurzfristige, spontane sportliche Erfolg übertüncht dann doch wieder. Und da schauen wir jetzt mal, dass wir das nächste Spiel gegen Aue, was ansteht, gewinnt. Was glaubt ihr? Gibt's Änderungen in der Aufstellung? Oder treten wir da genauso an?
Ich glaube, er wird bei der Formation bleiben. Never change a winning team. Vielleicht wird es eher so ein psychologisches Ding, weil alle denken jetzt, okay, jetzt haben wir den Brocken Köln aus dem Weg geschafft und dass du die Mannschaft jetzt mal kitzelst gegen den vermeintlich sehr schlecht platzierten, so ich glaube den 13. oder 12., dass du die Jungs da kitzelst, jetzt hier nicht die Konzentration verlieren, auch gegen die Truppe bitte Vollgas geben, dass wir jetzt vor der Länderspielpause auch nochmal die 3 Punkte einsacken. Das wird jetzt die Herausforderung für Wolf diese Woche sein.
Was sagt dir Bates, Lacroix? Wer spielt?
Da hatte wirklich sich Wolf auch nach dem Spiel geäußert, dass er sich jetzt in einer komischen Situation befindet. Und zwar, Lacroix hat ja seit dem desolaten 0-5 gegen Regensburg keine Minute mehr auf dem Platz gestanden. Und jetzt hat er ja gegen Köln Terodde wirklich 90 Minuten völlig beherrscht, hat 85% seiner Zweikämpfe gewonnen. Und jetzt steht Wolf wirklich vor der Wahl, okay, gebe ich ihm noch eine Chance, dass er seine Leistung vielleicht bestätigt oder kam die Motivation mit dem entsprechenden Gegner und ich sollte lieber Bates aufstellen. Also das wird super interessant.
Terodde ist unterirdisch, ne? Ich habe ihn im Stadion gesehen, ich habe ihn ein bisschen beobachtet. Wer fordert, dass der Nationalspieler wird? Der ist ja, Alter, ist er scheiße. Aber gut, er macht die Buden halt rein, ne? Wie Lasogga, aber
man muss fairerweise sagen, dass er, das war auch so geil, dass Köln da 120 Minuten gegen Schalke gespielt hat. Du hast richtig gesehen, wie die nichts mehr drauflegen konnten, wie die müde waren und nach 15 Minuten war der Saft da weg und überragend, so muss es auch manchmal sein und nochmals, ich gebe den Ball eher weiter zu Aue, es ist doch überragend, dass die Gegner uns jetzt auch nicht mehr so leicht einschätzen können. Keiner weiß, was so die Handschrift von Wolf jetzt genau aktuell noch beim HSV ist. Die Gegner müssen sich erstmal umstellen auf diesen neuen HSV, das war glaube ich auch eine Schwierigkeit in den letzten Spielen von Köln und wir wissen ja auch nicht ganz so genau, ne? Wie tickt Wolf, was wird er umstellen? Ich tippe aber auf Bates, lange Bälle gespielt werden, hohe, lange Bälle und das Stellungsspiel von Bates und Kopfballspiel defensiv von Bates ist und, einfach noch besser als das von Lacroix.
Und Arp oder Wang wahrscheinlich, Ito ist auch eine Alternative, aber ich denke mal zwischen den beiden wird er sich entscheiden müssen.
Ich glaube, er baut Arp auf und wird auf Arp setzen. Ich finde Arp bisher noch nicht überragend, aber der Junge kommt, wird mit jeder Minute stärker, sage ich. Und für mich immer noch ein zukünftiger Nationalspieler.
Absolut, ich fand ihn zum Beispiel körperlich sehr gut. Also so krass weiterentwickelt. Rein, krass weiterentwickelt von vom halben Jahr, so kräftiger, auch relativ spritzig und schnell. Und natürlich ungewohnte Position hat er im Stadion, hat man es gesehen, noch nicht. Also da war zum Beispiel Narei auf der anderen Seite viel aktiver. Bisschen eigensinnig immer in der letzten Konsequenz so, fand ich. Aber hat natürlich mehr Alarm gemacht. Aber wenn ich überragend fand, jetzt zum Beispiel Santos, und da kann man mal, also Mangala auf der 6 gesetzt, ne? Aber wie geil wäre Santos auf der 6? Der hat einen überragenden Antritt, krass schnell und offensiv ist er mega gut. Der ist fast verschenkt hinten links. Also ein bisschen wie Jonas Hector, aber fast verschenkt.
Ja, und das ist, freut mich eben, dass wir mittlerweile viele Spieler finden, die jetzt so die Chance haben, wirklich nochmal herauszuragen. Ich finde auch einfach eine Meisterleistung taktisch, dass du ein System gefunden hast, wo du jetzt Arp hinter die Spitzen stellst. Du hast jetzt Lasogga und Arp in einem System und das war ja auch immer unser Wunsch, zwei Stürmer mit drin zu haben in der Aufstellung und dazu mit Narei und Santos, der von hinten noch offensiv spielt. Also wir haben jetzt Offensivpower langsam und so bockt es jetzt irgendwie auch.
Absolut. Dann würde ich sagen, Stübi hat die zweite Nachricht geschickt. Ich habe absolut keine Ahnung, worum es hier geht, aber wir können mal reinhören, mal gucken. Oha, 1:33. Ja, mal gucken, ob er irgendwas zu sagen hat, ansonsten würgen wir ihn einfach ab.
So, hier kommt jetzt Teil 2 vom Hotelzimmer. Ich wollte nur noch sagen, für mich ruht sich die Mannschaft ein bisschen zu sehr auf den Leistungsträgern aus, beziehungsweise ist zu abhängig von Douglas Santos, wow, überragend, und von Mangala, überragend, habe ich schon gesagt. Die wahrscheinlich wirklich qualitativ geilsten Spieler der zweiten Liga. Thomas Beck hat gesagt, Santos ist für mich ein Champions-League-Spieler und wahrscheinlich würde sich keiner wundern, wenn der irgendwo tatsächlich in der Champions-League mitkicken würde. Aber wo ist der Rest? Wo ist Holpi? Der versteckt sich hinter Mangala, ne? Scheint zumindest so, zieht sich so ein bisschen zurück. Wo sind seine Tore oder die Torgefahr zumindest, die er ausgestrahlt hat? Auch Hand, ja, zweite Halbzeit war okay, erste Halbzeit war zu wenig. Lasogga, spielerisch reicht's irgendwie nicht, aber es ist ja das alte Lied, er holt alles aus sich raus, trifft dann auch. Ich meine, ich feiere die Doku und Lasogga ist ein geiler Typ, aber wow, da fehlt so das letzte bisschen, um den ganz hohen Ansprüchen zu genügen. Und die Anlagen dazu hätte ja ein Fiete Arp. Aber auch da, ja, er ist halt Fiete Arp und deswegen tritt man ihm irgendwie so positiv grundsätzlich entgegen, aber irgendwie die Leistung in letzter Zeit Ja, da geht auf jeden Fall mehr. Positiv herauszuheben für mich, Lacroix hat es gut gemacht, da waren wir alle skeptisch, hatten Angst, aber da hat Terodde keine Sonne gesehen. Ich glaube, Lacroix hat dann noch im Interview gesagt, so schwierig war es irgendwie nicht. Deswegen stark gemacht, aber auch die positive Nachricht des Tages für mich, habe ich zumindest heute bei Instagram gesehen, Gideon Jung ist wieder im Training zurück. Jo, das wollte ich nochmal loswerden und viel Spaß weiterhin.
Jo, danke Schibi. Nichts Neues von dir. Aber bis auf Gideon Jung, freut mich natürlich sehr. Das wusste ich auch gar nicht, dass er wieder im Training mit dabei ist. Der passt sehr gut auch nochmal, denke ich mal, rein. Obwohl jetzt langsam die Innenverteidigung da steht, haben wir ja gerade schon besprochen. Ja, gegen Aue, denke ich, haben wir die Aufstellung jetzt auch schon besprochen. Überragend noch, ist mir gerade eingefallen, als Stevie Pollersbeck gesagt hat, nach dem Abpfiff, ich war im Stadion, ist der durchgedreht. Er hat sich so krass gefreut, hat gegen Pfosten getreten, hat die Zuschauer angeschrien, so, ja, yeah! Hat die animiert noch zum Jubeln, hat so die Luft gefickt, so, komm mal, ja, 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 war echt völlig, völlig außer Rand und Band. Also so echt, wo man dachte, so, Alter, geiler Typ. Also,
Emotionen, der Junge, ne?
Ja, ist halt, vor allem, man denkt immer so, die Torwerte, die chillen halt irgendwie so 90 Minuten rum, und aber der ist ja voll unter Strom. Also,
auch geil. Ein Nationalspieler.
Ja, es ist alles. Nationalspieler, Mallorca-Gänger, einfach geil. habt ihr eigentlich die La Soga Soap geguckt?
Ja, so ein bisschen. Ein paar Ausschnitte habe ich mir gegeben. Und, erfrischend. Erfrischend, ehrliche Haut. Nicht nur er, sein ganzes Umfeld, seine ganze Familie. Ich bin auch ein bisschen näher dran, weil ich so ein bisschen die Story kenne. Aber ich will ihn jetzt auch nicht vom Pfad abbringen, wie er seine Freundin kennengelernt hat und so weiter. Aber kann ich nicht erzählen. Das ist nicht ganz sauber abgelaufen.
Ja?
Nein, sie war ja mit Jachos Sohn dann auch zusammen. Und war nicht ganz sauber. Aber ich finde, La Soga ist ein ehrlicher Typ.
Ja,
nein, es war einfach, glaube ich, Überschneidung. So habe ich das mitbekommen. Naja, aber also, wir wollen hier keine schmutzige Wäsche waschen.
Ja, das kennt man ja.
Wie,
das ist ja überall so, ne?
Wie wir bei Hoffmann das ein oder andere Grab kennen. Wollen wir das hier nicht ausplaudern, sondern den HSV mal lieber unterstützen. Und
das ist ja nichts Schlimmes.
Ist überragend.
Ich dachte, jetzt kommt irgendwie eine bahnbrechende News oder so, aber... das ist ja gang und gäbe, würde ich mal fast sagen. Ja, die Soap ist geil. Ich habe leider keinen Bild-Plus-Zugang. Das nervt mich ein bisschen. Also, falls jemand einen hat, oder Kai, falls du mir, kannst du mir bitte leihen. Ich bin kurz davor, mich tatsächlich da mal einzuschreiben. Die Schweine haben mich bald. Also, wenn La Soga noch so ein paar Teaser auf Instagram hochlädt, dann denke ich mal, haben sie mich. Da bin ich mal sehr gespannt und freue mich auch schon auf die nächsten Folgen. Ich hoffe, es gibt mal ein paar neue Folgen. Ansonsten nach Aue ist Länderspielpause, da melden wir uns natürlich nochmal wieder, dann mit Stübi in kompletter Besetzung. Habt ihr noch was? Irgendwas Bahnbrech? Ah, Bones, du hattest noch irgendwie im Vorgespräch, hattest noch irgendwas Geiles rausgehauen, ne?
Ja, stimmt. Und zwar hat sich der Präsident des Hamburger Fußballverbandes, Dirk Fischer, sehr bedenklich über die finanzielle Situation des HSV geäußert. Er meinte, selbst wenn der HSV hochgeht, steht wahrscheinlich ein Minus von roundabout 10 bis 15 Millionen für das Jahr, für die Saison 2018, 2019. Und zwar gibt es in der ersten Liga mehr Geld, aber im Sommer 19 läuft der Hauptsponsorenvertrag mit Emirates aus, die jährlich 7,5 Millionen in den HSV reinjagen.
Deswegen ist der Stübi jetzt in Dubai.
Und dann kommt noch dazu, dass die Fananleihe in Höhe von 17,5 Millionen fällig wird. Die muss den Fans zurückgezahlt werden. Und da fragt sich halt Dirk Fischer, wie denn das vollstatten gehen soll. Und dass die Lizenzierung damit nicht gerade einfacher wird, auch wenn die Erstliga-Millionen, die durch diese Sachen natürlich sofort wieder aufgefressen werden, teilweise wieder verpufft sind. Hoffmann hat sich sehr gereizt gezeigt und meinte, Herr Fischer ist zwar im DFB, aber die Lizenzierung leitet das DFL. Er möchte sich doch bitte um seine Angelegenheiten kümmern.
Verständlich. Hätte ich auch ähnlich formuliert, muss ich sagen. Also nicht noch mehr Unruhe von außen reinbringen, aber das ist in der Tat mal was Interessantes, was man echt so im Hinterkopf halten muss. Ich weiß nicht, die Gespräche werden ja wahrscheinlich schon laufen oder im Winter irgendwie laufen, um Verlängerung oder nicht, aber...
Ich glaube, Emirates wird es auch davon abhängig machen,
wie der Tabellenplatz ist
und ob sie hochgehen, weil gewisse Unternehmen möchten sich halt nicht auf der Brust eines Zweitligisten
zeigen. Ja, Emirates ist schon, hat ja auch den Anspruch selber High Class, First Class so zu sein, und genauso wie der HSV auch, ne, immer First Class. gibt es nur die FC geilsten
Bayern
Spieler.
In der zweiten Liga, oder?
Und Trainer. Borussia
Dortmund.
Ja, ja. Wird auf jeden Fall nicht langweilig mit dem HSV, das kann man schon mal so festhalten. Ich glaube, es, Kai hat es auch schon gesagt, es gibt keinen Verein, bei dem es so dankbar ist, einen Podcast zu machen, weil wenn alles gut läuft, dann kommt doch mal ein Hoffmann um die Ecke und freut mal einen Trainer. Also haben wir immer alles, was zu sprechen. In dem Sinne würde ich sagen, ja, wir beenden das Ding hier und heute. Und
lass knacken.
Würden euch dann noch einen schönen Tag und Abend wünschen. Kai geht jetzt wieder zurück. Du bist Vater geworden, ne? Nochmal?
Ja.
Bin ich also ja, nebenbei, ja, ne? Nebenbei.
HSV hat gewonnen. Wollen wir schon mal den wichtigen Ding hier bleiben.
Absolut. Das wollen wir doch hören, würde HSV. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.